Naja, die Montage, ob die immer so gut zu uns sind, das fragt man sich am heutigen Montag, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man ins Internet schaut. Aber deswegen sind wir ja auch da. Wir, ich hier im Studio A, Reinhardt, und auf der anderen Seite Sergei Lochthofen, um die Dinge einzuschätzen, um vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen, um zu analysieren und gar nicht so emotional vorzugehen. Erstmal hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Und Herr Rose ist doch hoffentlich in Frankfurt auf dem Flughafen und fliegt jetzt nach New York mit dem ersten Flieger, der wieder startet. Ja. Ist er nächste Woche wieder da, hoffe ich doch.
Ja, der ist da ganz schnell wieder zurück. Und wie gesagt, der jettet um die Welt jetzt
in diesen Zeiten. Bevor Sie mir die erste wichtige Frage stellen, ich will mal gleich eine gute Nachricht vorab mal erwähnen. Die Elisabeth Peetz ist Großmeisterin geworden im Schach.
Die Erfurterin, ja, toll.
Und das finde ich ja bemerkenswert. Also ich würde mich ja noch freuen, auch wenn ich dafür 100 Jahre alt werden müsste, dass endlich auch mal eine Frau Weltmeisterin wird. Das ist ja noch ein langer Weg dahin. Aber immerhin, die Deutschen haben eine Großmeisterin, erstmalig. Und sie kommt aus dem Erfurter Hintergrund. Also ich kann mich erinnern, wir haben immer sehr mit großer Freude in der Zeitung auch Elisabeth Peetz gehabt. Nicht nur mit ihren Ratschlägen, überhaupt ihr Lebensweg ist ja spannend. Und insofern sage ich mal, auch mal eine gute Nachricht am Montag. Schon geht's los.
Das ist doch erstmal mit dieser guten Nachricht anzufangen, das ist doch schön. Ja? So würden Sie vielleicht sogar bei der TA, wenn Sie noch Chefredakteur wären, erstmal das so oben hinsetzen und dann alles abräumen natürlich. Ja, und dann würde man auf das Thema eingehen und sagt, das ist wichtig, aber muss man auch ein bisschen aufpassen, die Leute können es ja manchmal auch nicht mehr hören, das sogenannte C-Thema Corona. Aber Corona nimmt wieder an Fahrt auf und da gibt es jetzt eigentlich ganz viele Unterthemen, Herr Lochthofen, weil nicht klar ist, wie geht's jetzt weiter. Wir wissen, in Thüringen gilt seit heute erstmal die höchste Warnstufe in Sachen Corona, die Warnstufe 3. Das bedeutet erstmal für alle Schüler und Schülerinnen, dass sie sich testen lassen müssen und auch Lehrer und Lehrerinnen, die noch nicht geimpft sind und nicht getestet, sich auch testen lassen müssen. Das ist erstmal Fakt. Aber sonst, weiß ich, wie Sie das verfolgen, hat das Gefühl, ganz viele Vorschläge, aber wie es genau jetzt weitergeht durch diesen Winter, steht jetzt noch nicht so richtig fest.
Naja, bei den Vorschlägen hören wir ja viel Unsinn auch. Also wenn man uns verfolgt hätte, also nicht nur wir in unserem Kreis der Wissenden geblieben wären bei Radio Frei, sondern schon im Sommer zugehört hätte, haben wir ja im Prinzip die Richtung ja schon gesehen gehabt. Das heißt, spätestens seit September war klar, dass die Welle kommt, dass sie gewaltig wird und dass sie eine Welle der Ungeimpften wird. Und ich glaube, die Sachsen und die Österreicher machen das einzig Richtige. Sie sehen, dass die Zahlen explodieren. Sie sehen auch, Thüringen ist ja Favorit mit den Sachsen zusammen, auf die unsinnigste Art der Pandemie zu begegnen. Die G2-Regelung hätte schon längst kommen müssen. Und im Prinzip, darüber haben wir uns auch schon im Sommer unterhalten, ist eigentlich eine Impfpflicht in dieser Stelle das Einzige, was uns helfen kann. Wir haben hier eine groteske Situation, wenn Sie sich das anschauen. Italien, Portugal, also die Südländer zum Teil, sind deutlich den Deutschen voraus. Und in Portugal kann man sich jetzt ganz normal überall bewegen. Man kann sich draußen in die Sonne setzen oder in ein Restaurant reingehen. In jede Veranstaltung 95% der Bevölkerung sind geimpft. Und dass da so viel Einsicht ist und in Deutschland nicht, das finde ich ja schon bemerkenswert. Und Ostdeutschland hing da hinterher. Ich glaube, viele Ostdeutsche sind zwar sozusagen von der DDR abgefahren, die gibt's nicht mehr, aber sind nie in Deutschland angekommen.
Aber das ist gerade sagen, man unterhält sich ja auch viel privat. Genau über dieses Portugal-Thema habe ich mich privat mit meinem Vater unterhalten, weil der auch schon zu DDR-Zeiten in Portugal sich aufgehalten hat und jetzt auch wieder und meinte, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird, dass Portugal so erfolgreich ist, liegt auch daran, dass dort erstmal ein sehr rigoroser General ist, der das alles durchsetzt, der auch anerkannt ist und der auch mal so nicht Geimpften mal eins mitgibt und das spielt da nicht groß die Rolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut heiße, aber wer in Portugal nicht geimpft ist, der gilt im Grunde fast so als Landesverräter. Ich möchte bitte
das
nicht hier an diesen...
Stimmung. Das würde ich mir hier auch wünschen, weil schauen Sie, heute Morgen mussten die Kinder auch in den Grundschulen überall mit Masken in die Stunde. Warum müssen sie dahin? Nicht, weil die 60%, in Thüringen noch ein bisschen weniger, sich geimpft haben, sondern weil sich viele nicht impfen lassen, aus unsinnigen Überlegungen. Wenn man sich anschaut, die Argumente, das kennen Sie auch im Privaten, zum Teil unterhält man sich ja mit den Leuten gar nicht mehr. Was da für ein Unsinn einem erzählt wird. Menschen, die kaum die Schule geschafft haben, sind jetzt hohe Experten der Virologie. Ich sehe das mit Verwunderung, ja. Und es gibt ja auch, wenn Sie sich die Karte in Thüringen anschauen, auch ein ziemlich klares Verhältnis da, wo die Impfquoten am geringsten sind. Und da sind ja Kreise wie Hildburghausen, Sonnenberg und so weiter deutschlandweit sozusagen die schlechtesten. Da sind die Krankenhäuser voll und die Infektionen am höchsten. Der Zusammenhang ist doch sichtbar. Und wenn man in Thüringen, Sachsen auf die Karte schaut, stellt man ja fest, da sind ja auch die AfD-Wähler und die Direktkandidaten dort. Das heißt, dieses Paket insgesamt zieht uns unwahrscheinlich nach unten. Ich glaube nicht, dass noch Argumente helfen. Argumente sind alle ausgetauscht. Wer es verstehen wollte, hat es verstanden. Hier nützt nur noch ein sanfter Zwang. Ich erwarte da aber leider, sage ich mal, im Augenblick weder in Thüringen etwas, weil diese Regierung im Augenblick handlungsunfähig ist und kleine Skandelchen produziert, aber nicht mehr. Und die Opposition ist total Ausfall, also Höcke und die anderen wollen ja, dass die Thüringer aussterben. Und an dieser Stelle, sage ich mal, sind wir in einer misslichen Lage. Die Zahlen werden weiter hochsteigen.
Können wir mal ein bisschen weiter zusammenzufassen. Natürlich möchte mal betonen, nicht, dass Nicht-Geimpfte gleich als Landesverräter gelten. Ich bin auch dafür, dass man einfach ganz konkret eine Regel aufstellt, dass man sich, mein Gott, dann gibt's eben eine Impfpflicht. Dann ist es halt so. Ja, aber ehe das durchkommt, das wird eine Weile dauern. Also wir fassen nochmal zusammen. Also in Sachsen.
Die Impfpflicht, ich muss mal ganz kurz sagen, die dauert natürlich in jeder Hinsicht. Die Diskussion, die neue Regierung wird es nicht machen, weil die FDP das verhindert. Auch das Papier, was wir heute vorstellen, wir hoffen ja, dass irgendwas dabei rauskommt. Aber viel wird das nicht sein, leider sage ich es mal, weil einfach eine Bremse dazwischen ist. Die FDP zieht einen Teil ihrer sozusagen Klientel aus diesem Umfeld. Das sieht man ja auch in Thüringen, ja, in besonderer Weise. Der FDP-Chef hier ist ja fast ein Corona-Leugner mit seinen Geschichten, die er da veranstaltet. Das heißt, er ist fast auf AfD-Linie. Also in dieser Situation erwarte ich nicht allzu viel. Die Sachsen haben sich zusammengerafft, die haben G2 gemacht. Die Österreicher drücken das auch bei aller Nonchalance, die sie sonst haben, das auch im Augenblick.
Gilt seit heute in Österreich, genau, also landesweit quasi 2G, genau.
Ja, und in Deutschland ist das nicht zu sehen. Das heißt, unsere Chancen, das Ganze in diesem Winter wenigstens rumzukriegen, sind relativ schlecht. Gleichzeitig, wenn Sie die Herbstdiskussion, wir haben uns ja darüber hier bei Radio Frei erregt gesehen, dann hat man darüber diskutiert, dass man die epidemische Notlage abschafft. Unsinn, einfach nur Unsinn, ja. Haben wir auch wiederholt gesagt, nur leider hat es uns nicht genutzt. Der führende Mann an dieser Stelle, der Gesundheitsminister, redet Unsinn einfach. Möglicherweise mit Blick darauf, dass es bald nicht mehr ist und dann juckt es ihn auch nicht mehr. Und die Neuen sind nicht in der Lage, etwas anderes zu tun.
Sie sprechen jetzt von Jens Spahn, also
So, und jetzt nehmen wir Thüringen. Thüringen kann sich nicht mal durchringen zu sagen, jetzt hör mal auf mit den ganzen Hin und Her. Es gibt G2 für öffentliche Veranstaltungen, Gastronomie und alles, was damit zusammenhängt. Es gibt ja kein Menschenrecht darauf, dass man jeden Tag ins Restaurant gehen kann. Das heißt, diejenigen, die nicht geimpft sind, werden halt mal darauf verzichten. Lockdown für die Ungeimpften. Davon reden wir schon seit August hier. Und auf der anderen Seite, sage ich erstmal, muss man auch mal zusammenkommen. Die Ministerpräsidenten und noch Kanzlerin müssen zusammen und müssen endlich mal festlegen, fürs ganze Land die ganze Geschichte, damit einfach die Leute mitkriegen, es ist ernst, es ist kein Spaß mehr, die Krankenhäuser laufen voll. Was machen wir dann? Dann werden Leute auf den Gängen irgendwo rumliegen, wie wir es vielleicht aus Ländern kennen, Indien oder woanders. Und das ist eine Situation, die können wir nicht weiter hinnehmen. Ich meine, halb Europa, die Skandinaven, der Süden, schüttelt nur den Kopf. Die erkennen die Deutschen nicht wieder. So ein Unsinn.
Es gibt, wie gesagt, jetzt viele Verästelungen hier an Themen und zwei, drei möchte ich mit Ihnen dennoch noch besprechen. Auf der einen Seite sind sozusagen die Nicht-Geimpften, wo man sich fragt, warum wollen sie nicht impfen lassen? Manchmal gibt es ja vielleicht sogar auch noch nachvollziehbare Gründe, ja, dass jemand irgendwie... Na gut, wenn jemand im Bekanntenkreis jemand hat, der geimpft wurde und dann an den Nebenwirkungen gestorben ist, verstehe ich, dass der erstmal noch zögert, sich impfen zu lassen.
Nicht an den Nebenwirkungen der Impfung, sondern 90% der, die im Krankenhaus liegen, sag ich mal, sind Ungeimpfte. Sie sind ja selbst in der Pflege. Ich meine, eigentlich müssen wir Sie fragen, wie kann es sein, wie in Brandenburg, dass der Chef einer Pflegeeinrichtung und die Hälfte des Personals nicht geimpft ist und
ganz
dann einfach die Schutzbefohlenen dort umbringt?
Bin ich ganz bei Ihnen. Also eigentlich ich habe das auch gelesen und muss auch sagen...
wegen fahrlässiger Tötung die Leute anklagen. Und genauso in Thüringen.
Sie haben vollkommen recht. Ich bin und sage das auch gern, also weil ich in der Altenpflege tätig bin und überhaupt im Gesundheitswesen verallgemeinert gesagt, ich finde, weil es auch eine Diskussion ist, aus eigener Erfahrung heraus und auch bei solchen Meldungen, es muss einfach ganz schnell eine Impfpflicht auch für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen geben. Mich hat es gewundert, vollkommen dass es richtig, noch nicht Anfang 2020 erfolgt ist.
Die erste Stufe. Zweitens muss man etwas machen, was ja immer schief läuft hier. Klare Verhältnisse schaffen. In Italien, die Italiener sind bekannt dafür, dass sie lange lamentieren und viele Dinge nicht wahrnehmen, hat der Draghi einfach gesagt, jeder, der verstößt, jeder Arbeitgeber 1500 Euro Strafe, sofort für einen Fall. Das heißt, hier müsste man das genauso machen, in jedem Restaurant, in jedem Betrieb, G3-Regel, und da muss man nicht diskutieren, ob jemand seinen Test bezahlt oder nicht bezahlt. Im Augenblick versucht man sich da wieder festzubeißen. Dieses Bezahlte oder Unbezahlte und der Test ist ja nur ein kleiner Baustein. Wir kommen ja bei den Großen nicht voran, beim Impfen. Und das Impfen, da muss der Druck erhöht werden. Insofern ist es auch unsinnig jetzt, nachdem man im August beschlossen hat, die Tests werden bezahlt und es gibt keinen Lohnausgleich für Ausfall, wenn man nicht die Arbeit antreten kann. All das muss verschärft werden, damit diejenigen, die nur aus Dummheit möglicherweise sich nicht impfen lassen, endlich dazu kommen, na, es wird unbequem, wir müssen es tun. Denn nur so können wir die Kinder zum Beispiel schützen davor, dass sie weiterhin ein ganzes halbes Jahr mit diesen schrecklichen Zuständen, vielleicht auch mit Schulschließungen und mit anderen, leben müssen.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, weil ich auch in der Altenpflege von verschiedenen Patienten, die geimpft sind, gefragt werden, wie ist das jetzt mit dieser dritten sogenannten Booster-Impfung? Ab wann kann ich die bekommen, wo kann ich die bekommen und so weiter. Bin ich da auch so ein bisschen informiert und erzähle das und trotzdem bin ich vielleicht zu 80% informiert, habe daraufhin jetzt auch mich kundig gemacht bei der Stadt Erfurt Gesundheitsamt und da muss ich ganz ehrlich sagen, allein wenn man auf die offizielle Stadtseite erfurt.de guckt und einfach schnelle Informationen haben will, Corona, man kommt schon, da scheitert man schon, ja, und auch bei den Interviewanfragen bin ich bislang auch gescheitert, dass ich eher von der linken Hand zur rechten Hand geleitet wurde. Also ich will damit sagen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, es muss trotzdem eine bessere Aufklärung geben, eine bessere Information, also dass man eben weiß, wenn ich mich impfen lassen will, in dem Fall die dritte Impfung, gehöre ich schon zu der Gruppe dazu, die das machen darf, ist ja auch eine Frage. Und wie kann ich möglichst schnell an diese Impfung kommen?
Also die ganze Debatte ist völlig schräg. Wir haben ja im Augenblick die Mittel da. Es liegen ja die Impfdosen. Das heißt also, wir haben nicht das Problem wie im Frühjahr, wo wir das noch sehr knapp hatten und dann schauen mussten, wie wir die Gruppen verteilen. Das heißt, selbstverständlich, das ganze Gestotterer, was die jetzt veranstalten, in 14 Tagen werden sie sagen, jeder, der will, soll machen. Es reicht aber nicht aus, dass jeder, der will. Das heißt, Sie haben vollkommen richtig beschrieben, dieser Weg dorthin ist für viele Leute viel zu kompliziert. Das heißt, übers Internet, Sie gehen da rein, die 60 plus viele, die Hälfte macht das nicht, weil das natürlich auch Geduld verlangt. Man kommt nicht sofort rein, man muss nach einer Viertelstunde wieder sich melden, man muss schauen, ob das dann überhaupt funktioniert. Das heißt, auf der einen Seite alles machen, alle diese Arztpraxen, die da auch ein bisschen Geld verdienen wollen, direkt dazu bringen und nicht große Partys für 200.000 Euro veranstalten, sondern hier an dieser Stelle richtig einhaken, dass die einfach die Tore öffnen und so schnell wie möglich das machen. Und wenn die Stadt Erfurt oder das Land Thüringen endlich mal auch mal vor die Welle kommen will, dann muss man an dieser Stelle auch die Leute aktiv anrufen. Das ist in Deutschland, da wird Herr Hasse hier, der Verhinderer von den ganzen Dingen, schreien, der soll doch schreien in zwei Jahren.
Der Datenschutzbeauftragte von Thüringen, muss man dazu sagen.
Dann ist das vorbei. Die Leute anrufen, sagen, gehen Sie bitte hin, Sie sind dran oder nach 5 Monaten geht auch. Ob Sie nun 58 sind oder 68, das spielt keine Rolle. Laufen Sie dahin, machen Sie mit. Das muss man Druck reinbringen, den Leuten deutlich machen, das geht hier um was, es geht um ihr Leben. Das tut man hier alles nicht. Also man geht lieber zu Partys, die teuer bezahlt sind und beerdigt Corona. Denken Sie mal, wir haben noch eine absurde Diskussion, die hat jetzt gerade aufgehört, dass man im März einen Tag verkünden will, an dem man Corona besiegt hat, angesichts der Zahlen, die man im Augenblick hat. Also was für dummes Zeug zum Teil von erwachsenen Leuten hier diskutiert wird.
Und da wollen wir noch einen letzten Schlenker in Sachen Corona machen. Stichwort Kassenärztliche Vereinigung Thüringen. Die hat jetzt die letzte Schließung des Impfzentrums in Erfurt gefeiert. Danke fürs Impfen. Was ist das für ein Signal, was davon ausgeht? Gerade wenn auch dann noch im Raum steht, dass man 195.000 Euro dafür ausgegeben hat, damit Jan Delay auch auftreten kann.
Sie hätten die 200.000 Euro werden Sie brauchen, um das wieder aufzumachen, ist wahrscheinlich. Also das ist natürlich vollkommen, ich sage jetzt mal, asoziale in gewisser Weise. Sagen wir, da draußen sterben Menschen, die Krankenhäuser laufen voll. Man hat sozusagen zu tun, auch in Thüringen, man sagt ja auch ganz offen, auch wenn die Opposition da wieder schäumt und man macht Angst, nein, das ist so. Es kann passieren, in Sachsen ist es ja passiert und bei uns kann es auch passieren, dass einfach in einer ganzen Reihe, die brauchen sich ja nur die Zahlen anzuschauen, der Krankenhäuser, die nicht mehr aufnehmen können, da müssen die dann halt auch irgendwo hingebracht werden, die Leute. Das heißt, also bei uns dann sind da Verhältnisse wie in Tschechien vor einem halben Jahr oder so. Und Thüringen und Sachsen sind ja vorne dran. Bayern mit ein bisschen Abstand hinterher. Und wir müssen auch langsam eine Diskussion führen, die findet ja überhaupt nicht statt. Was haben wir denn eigentlich für einen Teil der Bevölkerung? Zwei Drittel sind vernünftig, ein Drittel ist nicht bereit, das Einfachste einzusehen. Und an dieser Stelle muss man sagen, so ein Zeichen mit den 200.000 Euro ausgegeben für so eine Party und dann gehen auch noch die Minister dahin, das ist einfach nur peinlich und zeigt auch eigentlich, dass die Leute vom Format her eigentlich an der falschen Stelle in diesem Job sind.
Das zeigt im Grunde genau, wie im Grunde die Leute eigentlich ticken. Das ist vielleicht das Einzige, was man da mitnehmen kann, dass man eben mitbekommt, was sozusagen die Leute in ihrem Beruf wert sind, vorsichtig formuliert. Jetzt waren wir doch ganz schön emotional, weil ich eingangs gesagt habe, wir wollen das natürlich auch einschätzen, haben wir auch gemacht, aber das ist natürlich auch ein Thema, was einen nicht kalt lässt. Vielleicht ist das nächste Thema etwas, wo wir uns wieder ein bisschen beruhigen können, obwohl das auch ein schwieriges Thema ist, nämlich wie geht's mit dem Klima weiter? Bekanntermaßen findet seit einer Woche ein Klimagipfel in Glasgow statt. Und ich habe das so verfolgt und weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist. Also so richtig konkret wird es nicht. Es geht dann wieder so um Transparenzregeln und eher so um die Mechanismen, wie man was macht, aber so konkrete Beschlüsse. Dann auch ohne, haben Sie auch schon erwähnt, Russland und China am Tisch. Kommt da noch was bei rum oder bleibt es, wie Greta Thunberg sagt, am Ende nur bei bla bla bla?
Also ich finde, Greta hat bis jetzt immer alles richtig gesehen und richtig gesagt. Natürlich ist es so, dass wir nicht 5 vor 12 sind, sondern so 10 nach 12 in unserer Zeit, was Klima anbelangt und den Kampf um die sozusagen 1,5 Erwärmung und das Senken dieser ganzen. Alles, was wir jetzt machen, deutet ja darauf hinaus, dass die Erwärmung doppelt so hoch sein wird, wie das, was wir eigentlich als inzwischen wissenschaftlich gesichert und vernünftig ansehen. Aber es fängt ja schon im Kleinen an. Also ich würde mal sagen, die Art, wie wir Pandemie im Augenblick managen, und das ist ein sehr schlechtes Management, zeigt ja, dass wir für schwere Auseinandersetzungen gar nicht vorbereitet sind. Wenn diese Gesellschaft auf Dinge trifft, die infolge des Klimawandels passieren, und die werden passieren, dann sind wir überhaupt als Land überhaupt nicht mehr vorbereitet darauf, irgendwelche Entscheidungen schnell zu treffen, das schnell zu machen. Also nur als Zeichen und Übergang sozusagen von dem einen zum anderen. Natürlich ist das Klima noch viel wichtiger als Corona. Corona ist eine temporäre Sache. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal da durch sind. Und wenn es eine Impfpflicht ist, die uns dazu bringt, wir haben ja Impfpflicht zum Beispiel bei Masern, das funktioniert ja sehr gut und bei vielen anderen Impfgeschichten ist es ja längst vergessen. Wir haben kaum Kinderlähmung in diesem Land, was ja eine sehr positive Sache ist. Die Leute wissen nicht mehr, was es überhaupt ist. Beim Klima scheint es alles weit weg und die ganzen Streitereien überall zeigen ja auch, dass wir nicht mal zu symbolischen Handlungen in der Lage sind. Auch Deutschland nicht. Schauen Sie, die drei Parteien verhandeln jetzt im Augenblick stockt deswegen Klima. Das war zu erwarten. Vielleicht ist es auch Taktik gewesen der Grünen, dass sie im Vorfeld erstmal den Liberalen, also dem Lindner, erstmal so Honig ums Maul geschmiert haben, dass der das Gefühl hat, jetzt ist er der Größte, er hat alles im Griff und jetzt bei den konkreten Projekten wird es doch etwas haariger und der Mann muss einfach an der einen oder anderen Stelle die Hose runterlassen, nützt ja alles nichts. Und da sage ich mal, allein ein Tempolimit von 130 ist nicht möglich offensichtlich in diesem Land. Das Privileg der Dienstautos ist nicht möglich, es zu kippen, obwohl es eindeutig ein ganz einfaches Zeichen ist, wie man sozusagen realistischere Politik auf dieser Ebene machen kann. Und dann zu erwarten, dass in Glasgow ein Putin, der gar nicht dahin gefahren ist und dessen ganze wirtschaftliche Perspektive darauf aus ist, dass mehr Gas und mehr Öl verbraucht wird, weil sie davon leben. Und die 30 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, nicht dafür genutzt haben, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Und selbst China, das sich wirtschaftlich entwickelt hat, ist ja nur ein Bereich, wo wir unseren ganzen Dreck ausgesourcet haben. Das heißt, wir können uns hier schön unterhalten über das saubere Image, was wir haben möchten und einige Dinge dazu machen. Wenn die ganze Produktion in einem dreckigen Land wie China stattfindet, wo die Kohlekraftwerke die Basis sind und natürlich für CO2-Ausstoß in steigendem Maße sorgen, ein Drittel des Weltausstoßes kommt aus China. Das heißt, auch wir sind an dieser Stelle doppelzüngig. Wir tun hier so, als ob wir sauber werden und verlagern zum Teil unseren eigenen Dreck in die dritte Welt oder nach China oder woanders hin.
Ich habe so manchmal die Befürchtung, das wird irgendwann in 200 Jahren wie in so einem US-Katastrophenfilm ausschauen, dass man dann plötzlich die riesige Flut kommen sieht und dann ist alles vorbei, also weil man nicht gehandelt hat. Ich bin jetzt ein bisschen überspitzt.
Ja. Das Wasser reicht nicht bis hier hoch. Aber das ist ja schon mal ein positiver Teil. Ich plädiere ja immer dafür, wir sollen alle Täler mit Wasser volllaufen lassen und dann Wasser exportieren in Deutschland. Das wird ein gutes Geschäft werden. Aber auch das ist ja nicht etwas, was man machen kann. Aber ich will nur sagen, nein, ich bin nicht nur pessimistisch. Ich würde sagen, auch Glasgow bringt das eine oder andere. Schauen Sie, beim Tropenwald wollen Sie doch einfach den Wahnsinn des Abholzens mal einschränken, wobei ich sage jetzt mal, ja, das ist richtig, dauert nur zu lang, aber schauen Sie mal, Sibirien ist ein großes Waldmassiv, das für das Klima mindestens so wichtig ist wie das Amazonasgebiet. Der Wald brennt dort ab und der brennt nicht nur ab, weil da zufällig mal ein Blitz eingeschlagen hat, sondern aus Raubgier. Dieses Land in Russland, sagen wir, ist nicht in der Lage, das zu managen und hat natürlich auch keine Mittel dazu und bereitet sich nicht vor. Man spürt lieber Kriege. Man finanziert irgendwelche Konflikte lieber. Man ist in jedem Krieg in dieser Welt dabei und versucht dort zu zeigen, ja, Russland, die halten die Fahne noch hoch. Ja, im Inneren des Landes gibt es Riesenprobleme und China ist genauso. Und Europa ist nicht viel besser an dieser Stelle. Man muss ja sagen, ja, okay, klar, Frau von der Leyen muss nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, auch wenn das manchmal vielleicht ganz gut wäre, oder zur Dienstreise zwischen den baltischen Ländern nicht mit dem Ortsbus fahren, bei der Pandemie im Augenblick nicht so gut, aber 50 Kilometer mit dem Flugzeug fliegen ist sehr unvernünftig und das Symbol, das darin liegt, ist natürlich verheerend. Und insofern sage ich mal, Glasgow richtig, das ist jetzt, glaube ich, die 26. Konferenz, aber leider, sage ich mal, immer noch mit dem Vorbehalt, wir haben noch Zeit. Wir haben keine Zeit, die Zeit ist längst verstrichen.
In Glasgow ist ja auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgetreten. Ich habe mich gefragt, Sie haben das auch mit als Themenvorschlag mit reingeschrieben. Wie ist es jetzt eigentlich für Angela Merkel? Nur noch geschäftsführend im Amt? Sie kann ja im Grunde jetzt nur noch Reden halten, ohne wirklich was Entscheidendes mitzubeschließen. Ich weiß nicht, wie das ist. Sie müsste sich doch dann theoretisch mit Olaf Scholz, falls es ihr Nachfolger wird, absprechen. Wie läuft das in so einer Übergangsphase? Wissen Sie das?
Nur das macht sie eigentlich, genau das handelt sie ja nicht schlecht. Sie hat ihn ja zu dem G20-Gipfel mitgenommen und war bei den Gesprächen bei dem Wesentlichen dabei. Das finde ich erstmal eine sehr gute Geste, auch wenn es in der eigenen Partei sozusagen zu viel Kritik, also zu hässlichen Bemerkungen kam. Aber das hat sie gut gemacht. Sie macht ja eine Tournee, wo in der ganzen Welt ja auch anerkannt wird, was sie geleistet hat in diesen 16 Jahren, nur in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland. Sieht man das nicht. Gleichzeitig muss ich sagen, nein, sie kann sich noch nicht zur Ruhe begeben und abwarten, ob sich die Herrschaften wirklich im Dezember einig werden, denn am 19. Dezember ist Stichtag. Wenn sie das erreicht hat, hat sie Kohl überflügelt und ist die Kanzlerin mit der längsten.
Ach, das wissen Sie so genau. Haben Sie schon ausgerechnet, ja? 19. Dezember.
Das ist schon in der Branche. Ich stehe ja im Wort. Ich habe ja mal eine Presseclub-Diskussion mit Herbert Brandl, also dem Kolumnisten der Süddeutschen, gehabt. Der hatte sie gerade im März abgesägt, also war noch nicht Kanzlerin. Und der sagte, sie wird nie Kanzlerin mit der Art, wie sie sozusagen da vorgeht und das Ganze funktioniert nicht und aus dem Osten werden sie sowieso keine Kanzlerin werden. Da gibt es die Sendung, gibt es ja irgendwo im Archiv, ja. Und ich habe gesagt, nein, die wird Kanzlerin, weil sie in Ostdeutschland ganz andere Überlebenstechniken gelernt hat. Sie ist eitel auf andere Art und Weise als die Männer. Natürlich ist sie eitel, aber eben halt auf andere Art und Weise. Und in Ostdeutschland hat man gelernt, geduldig zu sein. Das heißt, den Unsinn, den da der Parteisekretär oder wer auch immer ist, einem erzählt, abwarten, die Dinge entwickeln sich dann oftmals anders und letztlich hat man das ja auch in der DDR-Geschichte dann auch gesehen. Die haben sich anders entwickelt. Das heißt, ihre Chancen, sagte ich damals, lange Zeit Kanzlerin zu bleiben und am Ende Kohl zu überflügeln, sind gut. So, das stehe ich jetzt sozusagen im Wort. Ich bin dafür, dass sie bis zum 19. dran bleibt. Dann bin ich ja wenigstens an dieser Stelle, weil das Vorhersagen der Zukunft ist ja eh eine sehr komplizierte Wissenschaft.
Da haben Sie aber gegen Herbert Prantl gewonnen. Ja.
Ich finde es mal gut, die Franzosen alle ehren sie und zeigen, dass die Frau in dieser Zeit eine Konstante war. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, wenn Obama beim Abgang sagt, die letzte Hoffnung, die wir haben, ist Merkel. Das muss erstmal eine Frau aus dem Osten erstmal erreichen, dass sie Kanzlerin wird und dann hinterher in Amerika als Hoffnung betrachtet wird. Aber das ist zu Hause alles nichts wert. Das ist hier, wird hier alles anders gesehen. Und ich finde das sehr schade, dass die Leute irgendwann mal in 20 Jahren sagen, das war eine schöne Zeit, hätten wir doch nur aufgepasst damals. Aber im Augenblick sind sie groß am Meckern, wie immer. Insofern sage ich mal, würde ich mich freuen, wenn sie die Woche den Ministerpräsidenten einberuft, nochmal sich an den Tisch ordentlich setzt und ein paar harte Maßnahmen, G2, Impfpflicht in den Bereichen Gesundheit, Schule, durchsetzt. So, bevor dann überhaupt irgendwelche Regierungen dann irgendwann mal das bestätigen oder so etwas. Das wäre gut. Und natürlich die Notlage, die pandemische, verlängert, weil das, was die ja da planen, ist, glaube ich, wieder nur Wischwasch.
Gegen Ende des Gesprächs noch ein leichteres Thema. Ich weiß oder ahne, was Sie am Freitag gemacht haben. Sie werden in einen Musikladen gegangen sein und sich die neue ABBA-CD sofort gekauft haben.
Kein Fall.
Und, und am Samstag haben Sie Wetten, das wahrscheinlich geschaut.
60er.
Also, ich weiß, bei Ihnen ist eher Bob Dylan, aber ABBA ist nicht Ihrs.
Ich finde, es ist eine nette Band. Es war natürlich im Übergang, also nach dem hochpolitisierten John Lennon und den Beatles und den Stones, Bob Dylan sowieso, ich sage jetzt mal, war das natürlich ein Abfall, ein netter Singsang einer Zeit, der natürlich die jungen Menschen damals begleitet hat, aber in keinster Weise vergleichbar mit dem, was Crosby, Stills, Nash und Nash und die anderen in den 60er Jahren dann in der zweiten Hälfte in der 68er Zeit gemacht haben. Insofern ist für mich das größere Ereignis natürlich dieser Woche gewesen, es ist der Text Doppelband von Paul McCartney erschienen, in dem sozusagen die Kontexte der einzelnen Texte von ihm nochmal, die Lyrics sozusagen, besprochen werden. Das interessiert mich weit mehr als ABBA und mich hat es nur wehmütig betroffen, als ich das Foto von, also das aktuelle Foto von den vier gesehen habe. Es ist schon traurig, wenn man älter wird.
Das gehört dazu, aber das haben Sie trotzdem auch dann nicht geschaut, weil da ist ja auch ABBA nochmal aufgetreten, zumindest die männliche Hälfte.
Ja, also ich sag mal, ich finde es auch toll. Die Jungs haben ja dann auch weiterhin, sag ich mal, die ganze Zeit ihre Oper. Das ist alles schön und gut, aber ich glaube trotzdem, die 70er Jahre waren im Verhältnis zu 60er Jahren deutlich seichter, deutlich weniger, sag ich mal, auf die Veränderung im positiven Sinne dieser Welt. Sie waren nur eine Begleitmusik der Zeit. Das ist uns leider verloren gegangen und es hat lange gedauert, bis wieder der eine oder andere in Deutschland, Rio Reiser oder irgendjemand angefangen hat, wieder ein bisschen, sage ich mal, mit den Dingen sich etwas stärker auseinanderzusetzen. Im Augenblick haben wir da ein bisschen bessere Kultur, aber ich schätze Sie, aber es ist nicht mein Fall.
Ich frage mich mal, dass so als letzten Gedanken, das ist natürlich jetzt eine These, die ich jetzt einfach mal so aufstelle, dass Menschen nostalgisch sind, das ist immer so. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt immer mehr für Nostalgiker angeboten wird. Man hat manchmal das Gefühl, man ist im Jahr 1981, was so Musiker angeht, die populär sind oder Sendungen im Fernsehen, die wieder aufleben oder auch andere Dinge, dass das auch damit zu tun hat, dass die Leute sich nach den guten alten Zeiten zurücksehen, weil heute alles so unübersichtlich ist und alles so krisenhaft, dass man so denkt, damals, als ABBA aufgetreten ist, war alles noch in Ordnung und damals war die Welt auch noch klar geordnet. Klar, es hieß Kalter Krieg, aber es war wenigstens klar, wer sind hier die Gegner und so weiter.
Dass die Raketen scharf gestellt waren. Und
das war eine gefährliche Zeit, ja.
Dinger irgendwo in Sibirien jederzeit hätten losgehen können, auch ohne, dass ein angetrunkener General oder irgendjemand da einen Befehl dazu gibt, das blendet mal aus. Man erinnert sich natürlich, das ganz normal menschlich, an die guten Zeiten, an die guten Momente und daher spielt ABBA sicherlich als Sound der 70er Jahre. Ich hätte da eher vielleicht Led Zeppelin noch erwähnt, aber da erinnert man sich ganz gern daran. Also insofern sage ich mal, ich verstehe das, ich respektiere das und wir leben ja auch in einer Zeit, wo auch noch die letzte sozusagen Zitrone ausgepresst wird und die letzte Schale ausgepresst wird. Schauen Sie allein die endlose Zahl von Veröffentlichungen von Bob Dylan und anderen, was sie irgendwann mal irgendwo mal gezupft und gesungen und gekrächzt haben.
Aber da haben Sie doch wahrscheinlich alles im Schrank stehen, nehme ich mal an.
Ja, das ist verständlich, ein ganzer Meter inzwischen, ja. Davon kann man aber wiederum nur einen Teil hören, das ist vollkommen klar. Man ist jetzt in einem Alter, wo man sich tatsächlich selbst die Dinge, schauen Sie mal die Beatles, dann haben die drei Teile Anthology gemacht, das, dann kam noch John Lennon noch mal eine ganz große Box raus, also wirklich die letzte Zupfer. Viele würden sagen, naja, aber wer braucht das schon? Die Fans, die holen sich das natürlich und die verschiedenen Interpretationen. Jetzt kommen die ganzen Werkstattgeschichten, also die Rohaufnahmen von den ganzen Sachen raus. Das ist normal und das ist in einer Zeit, das freut ja auch die Leute. Aber ich hoffe ja auch, dass unabhängig von unserer Nostalgie es auch eine zeitgemäße Musikszene gibt, die auch wieder Neues, Gutes produziert. Wenngleich ich, klar, aufgrund einfach meiner Jahre, sagen wir mal, die 60er Jahre nach wie vor als den Maßstab der Dinge sehe. Ich glaube, da ist schon alles ausprobiert worden und die anderen wiederholen das. Das ist wie in der Malerei. Es gibt die große klassische Moderne. Dummerweise haben die in 20, 25 Jahren fast alles ausprobiert und die anderen interpretieren das heute nur.
Und alles wiederholt sich irgendwann mal, auch mitunter die Geschichte, Fragezeichen.
Also, es ist ja damals ein Knall gewesen, vor 100 Jahren in der Malerei und in 60er Jahren, die haben einfach die Weichen gestellt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann eine neue Stimmung, also durch das Internet bedingt ja auch etwas anders, allein schon die Vermarktung läuft ja heute ganz anders, dass da etwas wieder dazukommt, wo die Alten nur sagen, oh ja, das hätten wir aber nicht erwartet, dass das nochmal dazukommt. Ich glaube nicht an den Kreislauf der Dinge, es entwickelt sich schon, denn die 60er Jahre waren schon ein Impuls, aber die darauffolgenden Jahrzehnte zehrten sehr davon. Und vieles, was ich heute höre als neu, das habe ich scheinbar schon irgendwo im Ohr gehört und denke, das ist doch alles schon mal gesungen worden.
Sagt Serge Lochthofen, wir haben uns heute ein bisschen verquatscht, aber das ist ja auch der Charakter eines Plauschs, das gehört dazu.
Das ist harmlos die Gelegenheit, dass Herr Rose irgendwo unterwegs ist.
Das nächste Mal ist alles wieder strenger limitiert, da ist hier wieder die Sanduhr da. Nee, das ist bei Herrn Rose auch nicht so, um Gottes Willen, ja. Der ist da auch immer sehr offen, der wird nächsten Montag dann wieder mit Ihnen reden. Ich bedanke mich für das Gespräch, Serge Lochthofen.
Wir schauen mal, ob wir Corona wieder haben, was glauben Sie?
Na, da müssen wir nicht groß wetten. Also ich glaube, das ist ziemlich eindeutig.
Schauen wir uns das mal an. Also ich wünsche Ihnen eine gute Woche und lassen Sie sich von den Nachrichten nicht zu sehr eintrüben.